Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir gehen heute zu Beginn ans andere Ende der Welt. In der australischen Stadt Sydney, dort steht nämlich eine Gedenkplatte. Also die ist in die Straße eingelassen und die sieht folgendermaßen aus. Ne? Jetzt müsste die eigentlich kommen. Genau, so sieht sie aus. Ich weiß nicht, ob ihr erkennen könnt, was auf dieser Gedenkplatte steht. Es ist dieser Schriftzug, der schon während des ganzen Gottesdienstes eingeblendet war. Es ist nur ein Wort. Es ist das Wort Eternity. Und dieses Wort bedeutet in Englisch Ewigkeit. Das englische Wort für Ewigkeit. Und diese Gedenktafel, die erinnert an einen bemerkenswerten Bürger der Stadt Sydney. Nämlich an diesen Mann hier. Das ist Arthur Stace. Arthur Stace, der wurde 1884 in einem Elendsviertel von Sydney geboren. Und er war Sohn von Trinkern und auch er selber wurde dann ziemlich schnell zum Alkoholiker. Seine Familie, die betrieb ein Bordell und er selber wurde auch schon bald immer wieder mal wegen Delikten inhaftiert. Und anstatt eine Schulbildung zu genießen, genoss Arthur in seiner Jugend viel lieber eigentlich den Alkohol und mit der Zeit, weil es kein guter Alkohol war, führte das immer mehr zur Verblödung. Schließlich 1930 schlendert er dann hungrig und verwahrlost in eine Sydneyer Kirche hinein und dort wurde ihm die zerstörerische Alkoholsucht bewusst. Er bekannte dann dort seine Sünden und er kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und in der Kraft und durch die Gnade Gottes gelang es ihm dann, diese Alkoholsucht zu überwinden. Und er ging dann zum Gottesdienst. Und es war noch 1930, da hörte er eine Predigt zu und in dieser Predigt bekam er die Idee für seine Lebensaufgabe. Der Prediger damals, der hat nämlich in seiner Predigt folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt, ich wünschte, ich könnte durch alle Straßen Sydneys das Wort Ewigkeit rufen. Ich wünschte, ich könnte durch alle Straßen Sydneys das Wort Ewigkeit rufen. Und von da an nahm Arthur Stace diese Aufforderung als einen Auftrag von Gott wahr und wollte das tun. Aber wie sollte er das tun? Er war ziemlich ein scheuer Mensch und er wollte das nicht rufen, sondern er suchte eine andere Möglichkeit. Und zwar nahm er ein Stück Kreide, ging auf die Knie und schrieb das auf den Boden, ja, so ungefähr. Und weil er eine ziemlich schlechte Schulbildung hatte, er konnte das Wort eigentlich kaum buchstabieren. Ja. Es gelang ihm aber doch ziemlich gut, dieses Wort zu schreiben. Er hat im Nachhinein gesagt, dass er selber sich nicht erklären kann, wie er dieses Wort wirklich richtig schreiben konnte. Aber es gelang ihm. Und so ging er von da an. Jeden Morgen stand er um 4 Uhr auf. Er bat Gott um Weisung, wo er beginnen sollte, in welche Richtung er gehen sollte. Und dann ging er los. Er ging durch die Straßen Sydneys und alle 100 Meter ging er auf die Knie und schrieb dieses Wort Eternity auf den Boden. So sah das dann ungefähr aus. Ne? Manchmal war er 3 Stunden unterwegs und erst danach ging er zur Arbeit. Und das tat Arthur für die nächsten 30 Jahre. Das Wort beunruhigte die Menschen von Sydney. Einige, das sagt man, die wurden sogar kreidebleich. Das Wort war die stille Erinnerung an die Menschen Sydneys, dass es im Leben um mehr geht als um das Hier und Jetzt. Dass es im Leben mehr gibt als das Hier und Jetzt. Arthur fragte mit diesem einen Wort die Menschen in Sydney, hast du die Ewigkeit im Blick? Und wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? 26 Jahre lang, und das ist erstaunlich, 26 Jahre lang wusste niemand in Sydney, wer dieses Wort auf die Bürgersteige Sydneys schrieb. Erst 1956 ertappte ihn ein Baptistenpastor, wie er das machte. Arthur starb dann 1967, aber auch heute noch erinnert diese Gedenkplatte, die wir am Morgen, am Anfang der Predigt gesehen haben, die Leute in Sydney daran. Und es stellt den Menschen, die an dieser Gedenkplatte vorübergehen, immer noch dieselbe Frage. Nämlich die Frage, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Hast du die Ewigkeit im Blick? Und ich glaube, es ist gut, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, weil letztlich sind das biblische Fragen. Denn die Bibel macht uns deutlich, dass wir mit den Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, dass wir damit einerseits unser Leben beeinflussen, aber andererseits auch die Ewigkeit. Und so möchte ich heute das Thema Zeit und Ewigkeit aufgreifen, denn Entscheidungen zur Zeit beeinflussen Zeit und Ewigkeit. Entscheidungen zur Zeit haben Einfluss auf Zeit und Ewigkeit. Das soll das Thema meiner Predigt sein. Und ich glaube, das Erste, nämlich dass Entscheidungen, die wir hier, im hier und heute treffen, Einfluss haben auf die Zeit, das ist den meisten Menschen noch klar. Viele mussten das vielleicht schon schmerzlich erfahren. Ich saß zum Beispiel mal bei jemandem im Auto und ich weiß, der hat sich bewusst entschieden, irgendwo abzubiegen, wo es nicht erlaubt war. Eine Polizeistreife hat das gesehen und so musste er schon ziemlich bald feststellen, dass seine Entscheidung einen Einfluss hatte auf sein Leben, einen ziemlich direkten Einfluss auf sein Leben. Und eigentlich ist es bei fast allen Dingen so. Entscheidungen, die wir treffen, haben einen Einfluss auf unser Leben. Aber sind wir auch uns bewusst, dass Entscheidungen, die wir im Hier und Jetzt treffen, für die Ewigkeit entscheidend sind? Wir werden uns die Folgen der Entscheidungen oft erst bewusst, wenn wir unmittelbar mit ihnen konfrontiert werden. Und so geht es auch in unserem Bibeltext, über den ich heute predigen werde. Das Volk Israel, das befindet sich auf einer Wüstenwanderung und diese Wüstenwanderung, die dauert eigentlich schon viel zu lange. Der Grund, warum die Wüstenwanderung schon so lange dauert, der war, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen hatten. Sie hatten entschieden, Gott nicht zu vertrauen. Und deswegen mussten sie 40 zusätzliche Jahre in der Wüste unterwegs sein. Und im Rückblick darauf wird Mose nun besonders deutlich, wie wichtig Entscheidungen in diesem Leben eben sind. Unser Predigttext, der steht im Psalm 90, das sind die Verse 10 bis 12 und ich werde die jetzt lesen. Psalm 90, 10 bis 12. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es in Furcht der Furcht vor dir entspricht, so lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Die Israeliten sind also auf dieser 40 Jahre dauernden Zusatzschleife unterwegs in der Wüste und unter diesen deutlichen Konsequenzen ihrer falschen Entscheidungen wird ihnen einiges bewusst. In Vers 10 wird den Israeliten bewusst, dass sie wegen ihrer falschen Entscheidung eben jetzt 40 Jahre in dieser Wüste unterwegs sein müssen und dass das Leben mühselig ist und auch verkürzt. 40 Jahre zuvor oder nicht ganz 40 Jahre zuvor standen sie nämlich an der Grenze des verheißenen Landes. Sie haben Kundschafter ausgesandt, die das Land angeschaut haben und dann sind die Kundschafter zurückgekommen, sie haben berichtet und aufgrund dieses Berichtes hat das Volk dann entschieden, nein, wir wollen Gott nicht vertrauen, wir trauen Gott nicht zu, dass er uns in dieses Land führen kann und dass er uns vor den Riesen in diesem Land bewahren kann. Sie hatten Angst, Gott zu vertrauen. Und die Folge war nicht nur, dass sie 40 Jahre in dieser Wüste unterwegs waren. Nein, die Folge war auch, dass alle, die damals bei der Entscheidung 20 oder älter waren, in diesen 40 Jahren sterben würden. Also einer, der bei dieser Entscheidung 20 war, der wusste schon, er würde nicht älter werden als 60. Wenn einer 30 war, dann konnte er immerhin noch 70 werden. Aber das Leben, das war ja dann auch von Mühsal geprägt, weil es eben in dieser Wüste stattfand, in einer lebensfeindlichen Umgebung. Und darum war dieses Leben von Mühsal und Nichtigkeit geprägt. Und in dieser Drucksituation, in dieser schwierigen Situation, wurde den Israeliten bitter bewusst, Entscheidungen, die wir in unserer Lebenszeit treffen, die haben einen Einfluss. Sicher mal einen Einfluss auf unser Leben selbst. Das sündige Verhalten der Israeliten, das rief Gottes Zorn hervor. Und ich glaube, wir vergessen ab und zu, dass Gott sich ja in der Zeit nicht geändert hat. Unsere Sünde heute ruft auch noch Gottes Zorn hervor. Manchmal haben wir Mühe zu verstehen, wie ein liebender Gott auch zornig sein kann. Aber nur jemand, der nicht liebt, der ist gleichgültig. Wenn aber jemand liebt, dann bewegt ihn das Leben desjenigen, den er liebt. Und so ist es für Gott auch so, dass wenn diejenigen, die er liebt, etwas Gutes tun, dann freut er sich. Wenn sie ungehorsam sind, dann wird er zornig. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie bei Eltern. Nur Eltern, denen ihre Kinder gleichgültig sind, die lassen die Kinder tun, was sie wollen. Eltern aber, die ihre Kinder lieben, die zürnen über ihren Ungehorsam, indem sie ihren Ungehorsam nicht ungeahndet lassen. Ja? Es wird Konsequenzen haben. Und das tun sie nicht, weil sie böse Eltern sind, sondern weil sie ihre Eltern lieben, ihre Kinder lieben und das Beste für sie wollen. In der Bibel wird deutlich, dass Gott zwar Sünden vergibt, dass Sünde aber trotzdem oft nicht ohne Folge bleibt. Das wird den Israeliten hier deutlich. Und ich denke, es sollte auch uns deutlich werden, Entscheidungen in unserer Lebenszeit, die haben Auswirkungen. Auswirkungen auf unser Leben, aber auch darüber hinaus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich diesen Abschnitt lese jetzt hier von den Israeliten, dann erinnert mich das ein bisschen auch an den Sündenfall. Auch dort entschieden sich die ersten beiden Menschen, nicht auf Gott zu vertrauen. Und auch dort war Mühsal die Folge und vor allem war dort auch die Beschränkung des Lebens die Folge. Auch dort wurde das Leben, das eigentlich als ewig gedacht war, auf eine gewisse Zeit auf dieser Erde beschränkt. Der Mensch, der für die ewige Gemeinschaft mit Gott geschaffen war, der musste plötzlich ein beschränktes Leben auf dieser Welt leben. Ein Dasein fristen, das beschränkt war. Und so sehen wir, dass es eine ursprüngliche Entscheidung gab, von der nicht nur das Leben auf dieser Erde betroffen war, sondern von dieser Entscheidung hing ab, ob ein Mensch ewig auf dieser Welt leben würde oder eben nicht. Diese Entscheidung, die Adam und Eva damals getroffen haben, die entschied darüber, dass die Menschen fortan nur noch eine bestimmte Zeit auf dieser Welt leben. Die Entscheidung von Adam und Eva gegen Gott hatte die Folge, dass alle Menschen in Mühsal leben mussten und dass sie sterblich wurden. Und bei dem Volk Israel später war es ganz ähnlich. Auch sie mussten mit den Folgen von ihrem Entscheid leben. Auch ihre Folgen waren Mühsal in der Wüste und ein beschränktes Leben. Und erstaunlich ist, auch im Neuen Testament lesen wir davon, dass zum Beispiel in der Gemeinde in Korinth gab es Leute, die haben gesündigt bei der Einnahme des Abendmahls. Und da lesen wir, dass gewisse von denen gestorben sind, wegen dieser Sünde. Nun, die Folge der Sünde, die muss nicht immer so drastisch sein, aber es wird deutlich, Entscheidungen, die wir treffen, die sind entscheidend für Zeit und auch für die Ewigkeit. Und das betrifft jeden auch von uns. Ich glaube, wenn wir am Morgen aufstehen, dann sollten wir uns bewusst werden, und manchmal sind wir uns zu wenig bewusst, Entscheidungen, die wir heute treffen werden, die sind entscheidend für unser Leben hier, aber auch für die Ewigkeit. Unsere Entscheidungen hier sind also entscheidend für Zeit und für Ewigkeit, aber es gibt eine grundlegende Entscheidung, die entscheidet über die Ewigkeit. Auch wenn der Mensch nun nach dem Sündenfall nur noch eine beschränkte Zeit, wie ich es vorher gesagt habe, auf dieser Welt leben muss, ist er doch für die Ewigkeit ausgelegt, immer noch. Die Bibel sagt uns das in Prediger 3, Vers 11. Dort steht in der Bibel, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Hier wird deutlich, der Mensch, der ist auf die Ewigkeit oder für die Ewigkeit ausgelegt. Und darum hat ihm Gott auch diese Ewigkeit ins Herz gelegt. Das heißt, er hat dem Menschen eine Vorstellung von dieser Ewigkeit gegeben. Obwohl der Mensch in der Zeit lebt, kann er sich über die Ewigkeit Gedanken machen. Er kann sich diese Ewigkeit vorstellen. Gott hat dem Menschen ein Empfinden gegeben für die Ewigkeit. Warum hat er das getan? Nun, weil diese Perspektive wichtig ist, hat er das getan. Denn wir sind nur eine bestimmte Zeit auf dieser Welt. Und diese bestimmte Zeit, die ist wichtig für die Ewigkeit. Wenn wir nun wissen, dass Gott über falsche Entscheidungen zürnt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie wir gottesfürchtig leben können, wie wir richtig leben können. Und genau diese Frage stellt Mose in Vers 11 von unserem Text. Und tatsächlich, er stellt fest, es ist für einen Menschen, der ja an und für sich sündig ist, schwierig, sich Gottes Zorn über die Sünde überhaupt nur vorzustellen. Und es ist auch schwierig für einen solchen Menschen dann gottesfürchtig zu leben. Und die Geschichte des Volkes Israel macht uns deutlich, dass es für einen Menschen unmöglich ist. Die versuchten nämlich, das Gesetz Gottes zu halten, die Gebote zu halten, und sie sind daran gescheitert. Sie konnten aus eigener Kraft vor Gott nicht bestehen. Und Paulus stellt dann im Neuen Testament klar, das Gesetz, das ist nur gekommen, um den Menschen zu zeigen, dass der Mensch aus eigener Kraft, durch eigene gute Werke, nicht vor Gott bestehen kann. Paulus schreibt in Römer 3, 19 bis 20 Folgendes. Er schreibt dort: Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wäre und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Paulus sagt hier, dass wenn man aus eigener Kraft durch gute Taten versucht, vor Gott gerecht zu werden, dann wird man dabei nur feststellen, dass man aus eigener Kraft nicht vor Gott gerecht werden kann. Die Frage ist jetzt aber, wie können wir denn vor Gott gerecht werden? Das Neue Testament, die Bibel, die sagt uns, wir können vor Gott nur bestehen, wenn uns bewusst wird, wenn wir verstehen, dass wir es selber eben nicht schaffen, vor Gott zu bestehen, sondern anstatt es selbst versuchen zu wollen, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, an Jesus Christus glauben, dann werden wir es schaffen. Gott hat seinen Sohn geopfert. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und er hat auf dieser Welt das perfekte, gute, sündlose, fehlerlose Leben gelebt, das wir nie leben können. Und wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dann gilt das, was er getan hat für uns, weil er ist, ohne eine Sünde begangen zu haben, für uns geopfert worden. Er ist unschuldig hingerichtet worden. An Jesus Christus zu glauben, heißt darauf zu vertrauen, dass sein Tod für unsere Schuld ausreicht. Dass wenn wir darauf vertrauen, dass wir dann vor Gott bestehen können. Wenn wir das tun, wenn wir darauf vertrauen, dann können wir vor Gott bestehen. Wenn wir auf Jesus stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha vertrauen, dann werden wir die Ewigkeit bei Gott verbringen, weil Gott nicht mehr unsere Sünde sieht, sondern Jesus stellvertretendes Opfer, was für uns zählt. Eternity, Ewigkeit. Die Frage, die sich aufgrund der Bibel jedem von uns stellt, ist: Wo verbringst du deine Ewigkeit? Hast du diese Entscheidung für Jesus Christus, auf Jesus Christus zu vertrauen, schon getroffen? Wenn du es noch nicht getan hast, dann lade ich dich ein, es zu tun. Und tu es eher heute als morgen. Weil du musst bedenken, du hast nicht eine Ewigkeit Zeit, dich zu entscheiden, sondern du hast eine beschränkte Zeit, dich zu entscheiden. Und diese Entscheidung ist entscheidend für die Ewigkeit. Diese Entscheidung, die kann jeder für sich irgendwo zu Hause treffen. Aber wenn du noch Fragen dazu hast oder diese Entscheidung vielleicht mit jemandem zusammentreffen willst, dann darfst du gerne nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen. Eugen oder auch ich, wir nehmen uns gerne Zeit für dich. Diese Entscheidung für oder gegen Jesus, die entscheidet über die Ewigkeit. Und wenn du sie schon getroffen hast, dann kannst du dich im doppelten Sinne freuen, weil du wirst dann die Ewigkeit bei Gott verbringen. Aber diese Entscheidung, die trägt auch jetzt schon in unserem Alltag. Wenn ich mich entschieden habe, auf Jesus zu vertrauen, dann ist bereits ein entscheidender Schritt geschehen. Ich werde dann die Ewigkeit bei Gott verbringen. Auch wenn ich noch Fehler begehe, sieht Gott nicht mehr meine Fehler, sondern er sieht Jesu Gerechtigkeit an mir. Und trotzdem bin ich und sind wir alle noch herausgefordert, so zu leben, wie es Gott würdig ist, so wie es Gott gefällt. Im ersten Petrusbrief steht an gläubige Christen gerichtet Folgendes: Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben: Seid heilig, denn ich bin heilig. Wir dürfen das, was da geschrieben steht, jetzt aber nicht falsch verstehen. Das ist nicht die Aufforderung, jetzt doch im Nachhinein noch Gott irgendwie gefallen zu wollen, durch unser Leben oder unsere Gerechtigkeit zu erarbeiten, durch das, was wir tun. Das geht nicht. Wir gefallen Gott, weil er Jesus stellvertretendes Opfer sieht, wenn wir an Jesus glauben. Die Frage ist, warum geht es denn? Der Vers macht deutlich, als wir Christen wurden, wurden wir in einen neuen Zustand versetzt. und wir sollen nun diesem Zustand entsprechend leben. Können wir das? Und aus eigener Kraft können wir auch das nicht tun. Aus eigener Kraft können wir Gott nicht gefallen. Aber als wir gläubig wurden, hat jeder Christ den Heiligen Geist bekommen. Und durch den Heiligen Geist in uns ändern sich unsere Möglichkeiten. Früher waren wir der Sünde schutzlos ausgeliefert. Jetzt aber haben wir den Heiligen Geist und der befähigt uns, gegen die Sünde ankämpfen zu können. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt im Leben. Für mich ist das Leben oft herausfordernd. So herausfordernd, wie es vorher vielleicht auch war. Und oft merke ich, ich muss auch gegen meine eigene sündige Natur ankämpfen. Ganz oft ist mein Leben als Christ auch ein Kampf. Aber es braucht kein Kampf mehr zu sein, weil der Heilige Geist in mir diese Kraft gibt, gegen Sünde kämpfen zu können und auch gegen Sünde siegen zu können. So wie es Arthur Stace gelungen ist, als er gläubig wurde, seine Alkoholsucht hinter sich zu lassen, so können auch wir als Christen, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, Siege gegen die Sünde erringen. Diese eine Entscheidung, die ändert also unsere Möglichkeiten und dadurch trägt sie uns in unserem Alltag. Wir sind den listigen Angriffen des Teufels nicht mehr schutzlos ausgeliefert, denn der Heilige Geist wohnt in uns. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist, wenn wir trotzdem sündigen? Was ist mit der Sünde, die wir in unserem Leben schon begangen haben vielleicht? Nun, wenn wir Christen sind, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dann hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha alle unsere Sünden, die wir in Vergangenheit begangen haben und in Zukunft begehen werden, schon getragen. Wenn uns wegen dieser Sünden noch ein schlechtes Gewissen oder immer wieder ein schlechtes Gewissen beschleicht oder Zweifel beschleicht, ob wir vielleicht nicht doch noch ein schlechtes Gewissen haben müssten, dann sind das nicht anderes als eine Versuchung oder ein Angriff des Teufels, der versucht, uns einzureden, dass das, was Jesus Christus getan hat, vielleicht doch nicht ausreichen könnte. Aber ich kann euch versichern, das, was Jesus Christus getan hat, das reicht für jeden aus. Aber es soll eben ein Zeichen des Christseins sein, dass wir eben ständig versuchen, gegen diese Sünde anzukämpfen und nicht mehr in Sünde leben. Und auch auf keinen Fall die Sünde schönreden. Das ist etwas, was man gerne tut. Man versucht, die Sünde ein bisschen zu überspielen. Das sollen wir nicht tun. Das ist es, was Johannes meint, wenn er schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das Wort, was hier im Deutschen mit bekennen übersetzt wird, das heißt von seiner ursprünglichen Bedeutung her, gleich reden, dasselbe sagen, etwas als solches anerkennen. Wenn wir also als Christen dasselbe über Sünde sagen, wie Gott über Sünde sagt, wenn wir dasselbe über Sünde denken, was Gott über die Sünde denkt, dann sind uns unsere Sünden vergeben. Die Konsequenz daraus ist, dass wir als Christen, wenn wir Christen sind und an Jesus glauben, dann müssen wir uns nicht mit den Sünden in unserer Vergangenheit beschäftigen, sondern wir dürfen befreit leben. Wir dürfen uns auf das Hier und auf das Jetzt konzentrieren. Wir dürfen Gott uns mit dem, was er uns gegeben hat, dienen. Unsere Entscheidung, die trägt im Alltag, weil der Heilige Geist in uns wohnt und uns Kraft gibt, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum diese eine Entscheidung für Jesus Christus uns auch im Alltag trägt. Und zwar ist es ja so, dass es oft uns im Alltag an Weisheit mangelt. Oft kommen wir in Situationen, da wissen wir nicht weiter. Und manchmal gibt uns die Bibel eine Antwort, aber ganz oft auch nicht so direkt. Und dann ist die Frage, was wäre jetzt weise vor Gott? Und wenn wir Christen sind, wenn wir gläubige Christen sind, dann dürfen wir als Kinder Gottes Weisheit von Gott erbitten. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm vergeben werden. Das schreibt Jakobus in Jakobus 1, Vers 5. Die Entscheidung für Jesus Christus, die entscheidet über unsere Ewigkeit, aber sie trägt uns auch in unserem Alltag. Das, was wir in unserer Vergangenheit getan haben, das muss uns nicht mehr belasten. Vielmehr haben wir den Heiligen Geist bekommen, der uns hilft, die Lasten, die auf uns zukommen, zu tragen. Und ich möchte uns alle ermutigen, wenn wir Christen sind, dass wir das auch in Anspruch nehmen. Herr, hilf du mir durch deinen Geist und Herr, gib mir Weisheit. Das sollten zwei Gebete sein, die wir immer wieder in unserem Herzen tragen und auch bewegen, den ganzen Tag. Und solche Gebete, die helfen uns dann, in unserem Alltag, den Alltag zu bewältigen, so wie es Gott gefällt. Letztlich sollte unsere Ausrichtung aber nicht auf unseren Alltag in erster Linie sein, sondern auf die Ewigkeit. Wenn wir gläubige Christen sind, dann werden wir die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und die Bibel macht uns in ganz vielen Stellen bewusst, diese Zeit hier, die wird unbedeutend sein gegenüber der Zeit, die wir in Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Es ist nicht eine lange Zeit, sondern es ist die Ewigkeit, die wir bei Gott verbringen. Auch den Israeliten oder Mose wurde bewusst, dass ihr Leben auf dieser Welt kurz ist, in dieser Situation in der Wüste. Und er hat Folgendes gebetet für sich und für die Israeliten. So lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Das bittet Gott für Mose, für Gott, für die Israeliten und für sich selbst. Ihm wird bewusst in dieser Situation, wir haben ein kurzes Leben und darum bittet er um Weisheit. Und ich glaube, das macht ein Stück weit auch einen weisen Menschen aus, dass er sich der Kürze des Lebens bewusst ist und darum Gott um Weisheit bittet und versucht, weise zu leben. Die Frage ist jetzt, wie können wir weise leben? Natürlich können wir Gott um Weisheit bitten, so wie ich es vorher gesagt habe. Aber die Bibel, die zeigt, dass ein weises Leben eben nicht so sehr auf diese Welt, auf die Zeit auf dieser Welt ausgerichtet ist, sondern auf die Ewigkeit. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der bringt das zum Ausdruck, indem er schreibt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wenn ein Mensch gläubig wird, dann entsteht etwas Neues und dadurch wird der Mensch eigentlich von dieser Welt ein Stück weit entfremdet. Das Ziel unseres Lebens ist nicht mehr diese Welt, sondern die Ewigkeit bei Gott. Und wenn wir als Christen Entscheidungen treffen, dann sollten wir uns darum fragen, welche Entscheidung ist richtig und wichtig im Blick auf die Ewigkeit? Die Bibel sagt uns Christen auch, wir werden eines Tages Lohn dafür bekommen, für das, was wir hier auf dieser Welt tun. Und darum sollten wir uns im Hier und Jetzt immer wieder fragen, was ist entscheidend für die Ewigkeit? 1. Korinther 13 macht uns deutlich, dass gerade die Liebe in dieser Hinsicht von entscheidender Bedeutung ist. Wenn Paulus schreibt, dass alles, was wir für Gott tun und für die Gemeinde tun, nichts wert ist, wenn es nicht in Liebe geschieht, dann meint er damit, dass es keinen Ewigkeitswert hat, das, was wir tun, wenn es ohne Liebe geschieht. Es gibt viele Dinge, die bedeutend sind für die Ewigkeit. Aber die Liebe ist ganz entscheidend für die Ewigkeit, weil sie bestimmt darüber, ob etwas tatsächlich Wert hat oder nicht, auch wenn es etwas an und für sich Gutes ist. Ich glaube, es ist ein gutes Prüfkriterium, wenn wir in unserem Leben und unserem Dienst uns fragen, ob wir das, was wir tun, aus Liebe tun und es in Liebe tun hinsichtlich unserer Ewigkeit. Aus welcher Motivation tun wir unsere Dienste? Predige ich jetzt hier heute Morgen aus Liebe oder nur, weil ich Anerkennung will? Putze ich die Kirche aus Liebe oder weil ich es muss? Hüte ich die Kinder der Nachbarn oder der Freunde aus Liebe? Helfe ich Menschen, die in Not gekommen sind, aus Liebe? Die Frage ist auch, wie begegnen wir einander? Sage ich meinem Nächsten die Wahrheit in Liebe oder mache ich ihm nur einen Vorwurf? Wenn ich jemanden zu mir einlade, bewerte ich ihn dann nur oder begegne ich ihm in Liebe? Wenn ich jemanden zurechtweisen muss, tue ich es dann in Liebe? Wenn ich jemanden praktisch helfe, helfe ich ihm dann nur oder begegne ich ihm in Liebe? Vieles, was wir tun, ist für die Ewigkeit von Bedeutung. Aber die Liebe ist das Zünglein an der Waage, das darüber entscheidet, ob etwas, was ich heute tue, auch wenn es etwas Gutes ist, für Gott von Bedeutung ist, für die Ewigkeit Wert hat. Und ich möchte uns alle ermutigen, uns zu prüfen, ob das, was wir tun, aus Liebe tun und ob wir es in einer liebevollen Art und Weise tun. Natürlich kann man das tun, indem jeder für sich selbst ein paar Minuten Zeit nimmt pro Tag und sich überlegt, was er am besten machen kann. Aber ich glaube, manchmal ist es eine gute Sache, wenn wir auch andere Menschen fragen. Wie wirke ich? Wie verhalte ich mich? Wie nimmst du mich wahr? In der Familie, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in bestimmten Situationen. Tue ich das, was ich tue, in Liebe oder aus Liebe? Das, was Gott gefällt, in Liebe zu tun, ist entscheidend für die Ewigkeit. Und schlaue Leute könnten jetzt vielleicht generell fragen, warum nimmt Gott uns, nachdem wir Christen geworden sind, nicht einfach von dieser Welt weg, wenn wir ja sowieso die Ewigkeit mit ihm verbringen werden? Nun, Jesus hat den Jüngern, bevor er diese Welt verlassen hat, den Auftrag gegeben, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wer sollte Jesus in dieser Welt bezeugen, wenn nicht wir? Ich weiß, ich habe als Kind ein englisches Chorlied gehört und der Refrain, der klingt in meinem Kopf immer wieder nach. Da hieß es nämlich im Refrain, ich habe das mal versucht auf Deutsch zu übersetzen, es hieß Folgendes. Es hieß, wir sind Fenster, Fenster für die Welt, damit sie Jesus sehen kann. Wir sind Fenster, Fenster für die Welt, damit sie Jesus sehen kann. Ich glaube, als Christen mit Ewigkeitsperspektive ist es unsere Aufgabe, Menschen darauf hinzuweisen, dass ihre Ewigkeit auf dem Spiel steht. Menschen zu fragen, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Arthur Staes, den wir am Anfang kennengelernt haben, der hat das getan, indem er das Wort Ewigkeit auf den Boden geschrieben hat. Hast du dir schon überlegt, wie du das tun kannst? Eternity, Ewigkeit. Ich wünsche jedem von uns, dass es uns gelingt, schon jetzt, im Hier und Jetzt, mit einer Perspektive zu leben, die auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Und ich möchte diese Predigt schließen, indem ich den letzten Vers unseres Predigttextes als Gebet spreche und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.